Guten Morgen. Schön, dass ich schon wieder nach 14 Tagen hier sein darf. Vor der Predigt möchte ich noch einmal mit uns beten. Wir lieben dich, Herr, weil du uns versöhnt hast mit Gott, unserem Vater. Und wir brauchen es immer wieder, dass du in und durch deinen Geist in uns Raum gewinnst, dass dein Wort uns erreicht, in unser Herz fällt, auf guten Boden fällt und Frucht hervorbringt. Und so bitten wir dich jetzt auch für das Wort der Predigt, dass jeder von uns vielleicht nur den einen Satz behält, der ihn an deiner Hand leben lässt in der nächsten Woche. Segne mein Reden und segne unser Hören. Amen. Der Predigttext, Klaus hat es gesagt, steht im Philipperbrief, Philipper 3, Vers 7 bis 14. Ich habe der Predigt eine Überschrift gegeben: Heute an das Leben, für morgen Gottes Zukunft erwarten. Der Predigttext ist der vorgeschlagene Predigtordnungstext aus der evangelischen Predigtordnung für diesen Sonntag. Ich lese ihn nach der Übertragung der Guten Nachricht Bibel. Aber dies alles, was mir früher als Vorteil erschien, habe ich durch Christus als Nachteil erkannt. Ich betrachte überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb will ich nicht mehr durch mein eigenes Tun vor Gott als gerecht bestehen. Ich suche nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, sondern die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und denen geschenkt wird, die glauben. Ich möchte vor Gott als gerecht bestehen, indem ich mich in vertrauendem Glauben auf das verlasse, was er durch Christus für mich getan hat. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich möchte sein Leiden mit ihm teilen. Mit ihm gleich geworden in seinem Tod hoffe ich auch, zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Wir sind noch nicht am Ziel. Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Amen. Ich bin am letzten Satz des Predigttextes hängen geblieben. Der Siegespreis eines gelingenden Lebens ist für Paulus das ewige Leben bei Gott. Noch einmal der Predigttext: Der Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Welches Gewicht hat die Hoffnung auf das ewige Leben für mich heute? Diese simple Frage schoss mir durch den Kopf, als ich über diesen Predigttext nachgedacht habe. Welches Gewicht, welche Bedeutung hat die Hoffnung auf das ewige Leben auch in deinem Leben? Ich habe mich an einen Gedanken erinnert, den der Religionssoziologe Paul Zulehner in einem Vortrag geäußert hat. Ich zitiere eher frei aus dem Kopf, als dass ich es nochmal nachgelesen hätte. Die früheren Generationen, also unsere Großeltern und Ur-Urgroßeltern, die früheren Generationen, die lebten 70, 80 Jahre. Wenn es hochkam, dann wurden einzelne von ihnen 90 Jahre alt. Aber sie wussten alle, dass sie eine ganze Ewigkeit noch vor sich hatten. Das half ihnen, mit mancher Sorge und Not umzugehen. Sie wussten, nicht alles muss ich schon in diesen 80, 90 Jahren meines Lebens erreichen. Ganz anders heute. Wir haben heute eine Kultur, wo man innerhalb von 80, 90 Jahren optimales Glück finden will und auch finden muss. Unser Motto heute: Ich will alles und zwar sofort. Wir müssen auch alles haben und zwar möglichst sofort, weil wir, zumindest in der westlichen Welt, weil wir die Gewissheit der Ewigkeit verloren haben. Wer nicht weiß, ob es einen Morgen gibt, der muss alles, was er vom Leben sich wünscht und erhofft, der muss alles ins Heute hineinpacken. Soweit Überlegungen und Untersuchungen des inzwischen über 80-jährigen Religionssoziologen. Wer seine Hoffnung auf das Morgen verloren hat, der muss alles, der muss wirklich alles ins Heute hineinpacken. Wie sieht es bei mir aus? Bin ich heute einer, der wie Paulus rennt, um den Siegespreis zu gewinnen, das ewige Leben in ewiger Gemeinschaft und Verbundenheit mit dem Friedenskönig Jesus Christus? Oder bin ich doch eher so ein Kind unserer Zeit und davon kann sich auch keiner frei machen? Ewiges Leben? Wer weiß schon, ob es dieses Morgen gibt? Da schaue ich doch erstmal, dass ich so viel Glück, wie ich nur kriegen kann, schon in dieser Zeit in meinen Rucksack hineinpacke. Hand aufs Herz, wie sehr prägt die Hoffnung auf das ewige Leben mit Christus dein und meinen Lebensalltag? Für Paulus ist die Antwort deutlich. Er ist so von seiner Christusbegegnung erfüllt, dass er sein ganzes Leben ohne Christus als ein, entschuldigt bitte den Ausdruck, aber so drastisch steht es im Predigtext, dass er sein ganzes Leben ohne Christus als ein Scheißleben betiteln kann. Es sind nicht etwa die Erfahrungen von Ohnmacht, Krankheit, Not und Leid, die ihm zu solch einem drastischen Urteil über sein Leben führt. Nein, in den Versen vor dem heutigen Predigtext macht Paulus deutlich, dass er durchaus einiges vorzuweisen hätte in seinem Leben. Einiges, auf das er stolz sein könnte. Er ist ein Hebräer, ein Jude, ein Hebräer mit feinster Abstammung. Er stammt aus dem Stamme Benjamin. Er ist ein überzeugter Pharisäer und hat das alttestamentliche Gebot, die alttestamentlichen Gebote, bis zum letzten i-Tüpfelchen erfüllt. Aus Überzeugung hat er, wo immer es ging, die ersten Christen verfolgt und vor Gericht gezerrt. Paulus hat und hätte durchaus etwas vorzuweisen in seinem Leben. Aber alles, was ihm früher als Vorteil erschien, als erstrebenswert, das hat er durch Christus als Nachteil erkannt, so heißt es in der Guten Nachricht Bibel. Und dann noch weiter, noch einmal weiter im Text. Ich betrachte überhaupt alles als Verlust im Vergleich zu dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Radikal diese Glaubensüberzeugung. Alles andere als ein Verlust, als Dreck anzusehen, gegenüber dieser Gewissheit, ich gehöre Christus. Ich gehöre Christus in Zeit und Ewigkeit und zu ihm möchte ich auch um jeden Preis gehören. Dem Apostel Paulus geht es so, wie dem Mann im Gleichnis Jesu, der einen Schatz im Acker findet, der dann alles verkauft, was er hat, nur um diesen einen Acker mit seinem Schatz kaufen zu können. Und der Schatz im Acker, so steht es im Matthäus-Evangelium, ist das Himmelreich. Oder auch gleich dahinter das Gleichnis von der kostbaren Perle. Da verkauft ein Perlenhändler alles, was er hat, nur um diese eine Perle zu besitzen. Wie sieht das bei uns aus, heute? Werfen wir auch unser ganzes Leben in die Waagschale, wie Paulus mit der Gewissheit, nur noch Christus besitzt für mich einen Wert? Zu ihm möchte ich gehören um jeden Preis? Ich frage mich ganz persönlich, kann es sein, dass für mich die Bedeutung des ewigen Lebens bei Gott, die Bedeutung der Ewigkeit des Himmelreiches, des ewigen Friedensreiches Gottes verloren gegangen ist, weil ich auch nicht mehr diese Lebensgewissheit aufbringe, dass ich heute mein Leben nur auf die eine Karte Jesus Christus setze? In diesem Jahr, ich habe das schon öfters erwähnt, feiern wir das 500-jährige Täuferjubiläum. 500 Jahre Täuferbewegung, 1525 bis 2025. Am 21. September ist in Hamburg ein Festakt. Ich habe euch das mal hier mit einigen Terminen an die Wand geschreiben lassen. Mit einem Grußwort des Bundespräsidenten und einem anschließenden ökumenischen Gottesdienst. Wer online dabei sein will, hier der Link. Ich werde dafür sorgen, dass er auch noch meine Bekanntmachung schriftlich für euch da ist. Der Festakt am 21.09. um 14 Uhr mit Bundespräsidenten und der Gottesdienst um 16 Uhr mit ökumenischer Beteiligung. Ich habe es schon vor 14 Tagen gesagt, in meiner letzten Predigt. Mich haben gerade auch im Blick auf die konsequente Glaubenshaltung die unterschiedlichen Persönlichkeiten in der Täuferbewegung beeindruckt. An der einen oder anderen Stelle sind sie mir zu Glaubenszeugen geworden, die mich herausfordern. Im Themenheft 5, ich habe euch das heute mal mitgebracht, wer danach blättern will, darf das gerne mal tun. In Themenheft 5 geht es darum, wie und wo Täuferpersönlichkeiten Hoffnung gelebt haben und aus ihrer Hoffnung auf das Himmelreich ihr Leben mit aller Konsequenz in der Nachfolge Jesu Christi eingesetzt haben. Mit aller Konsequenz, und das hieß oft zumindest für die erste Täufergeneration, bis sie ihr Leben dann auch gewaltsam verloren haben. Ich will euch heute in dieser Predigt einige Personen aus der Täufergeschichte vorstellen. Personen, die wie Paulus in gewisser Weise alles hinter sich gelassen haben, nur um den Siegespreis des Christus zu gewinnen, das ewige Leben bei Gott. Als erstes nenne ich Hans Huth. Jetzt sehen wir einige Bilder. Wolfgang Kraus stellt ihn im Themenheft 5 vor, unter der Überschrift Revolution und Hoffnung. Die Herausforderung des Hans Huth. Huth war ein Schüler der radikalen Reformer Thomas Münzer und Andreas Karlstadt. Am 15. Mai 1525 nahm er an der entscheidenden Schlacht im Bauernkrieg teil, der Schlacht bei Frankenhausen. Als die Niederlage drohte, konnte er sich den feindlichen Truppen durch Flucht entziehen. Im Artikel im Themenheft schreibt Wolfgang Kraus, 1526, also fast ein Jahr später nach dem Bauernkrieg, stößt Hans Huth in Augsburg zur Täuferbewegung und lässt sich von Hans Denk taufen. Hier findet er eine Gemeinschaft, die seine Hoffnung bewahrt. Bis zu 1000 Täufern soll es damals in Augsburg gegeben haben. Eine ansehnliche Minderheit unter den etwa 30.000 Einwohnern. Für Huth war es der Anfang einer neuen Gesellschaft. Er machte Augsburg zum Ausgangspunkt seiner Reisen bis nach Mähren. Überall predigte er die bevorstehende großen Veränderungen, ruft die Menschen zur Umkehr in das kommende Reich Gottes auf. Er verkündet den Tag des Herrn. Der Herr wird wiederkommen und an der Spitze der himmlischen Heerscharen Gerechtigkeit und Frieden bringen. Bis dahin sei gewaltfreie Nachfolge Jesu Christi angesagt. Er hat sich also verändert, nicht mehr Teilnehmer am Bauernkrieg. Bis dahin sei gewaltfreie Nachfolge Jesu Christi angesagt. Und man soll selbst nicht aktiv werden, sondern geduldig warten auf das himmlische Signal. Am 7.12.1527 wird Huth auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Seine Hoffnung, dass Christus sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit baut, überlebt im Raum der Täufergemeinschaft. Heute an das Leben für morgen Gottes Zukunft erwarten, mein Predigtthema. Das könnte als Leitwort über dem Leben von Hans Huth stehen. Heute an das Leben für morgen Gottes Zukunft erwarten. Lassen wir uns durch dieses Leitwort von Hans Huth in unserem Alltag inspirieren. Um mit allem, was wir sind und haben, Christus nachzufolgen und unsere Hoffnung zu stärken. Dass Christus auch das Morgen in seiner Hand hält und wir mit ihm leben werden. Im Themenheft 5 begegnen uns noch andere Täuferpersönlichkeiten, die in ihrem Leben Christus von ganzem Herzen nachfolgen. Sie gewinnen ihre Kraft aus der Zusage und den Verheißungen, wie sie uns etwa in Offenbarung 21 geschenkt worden sind. Unter der Überschrift »Der neue Himmel und die neue Erde« heißt es in der Guten Nachricht Bibel weiter, »Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da.« Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen: Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage mehr und keine Qual. Was bisher war, ist für immer vorbei. Dann sagte der, der auf dem Throne saß: Gebt Acht, jetzt mache ich alles neu. Zu mir sagte er: Schreibe diese Worte auf, denn sie sind wahr und zuverlässig. Das ist die Hoffnung, die den Täufern Kraft und Zuversicht gab, in dieser Zeit Christus mit ganzem Herzen nachzufolgen. Sie lebten aus und mit dieser Hoffnung, dass Christus wiederkommt und so, wie es die Offenbarung skizziert, sein Reich bauen wird. Das Schöne ist, sie, die Täufer und wir gehören dazu. Jesus Christus hat uns durch sein Leiden und seinen Kreuzestod die Bürgerrechte im Reich Gottes erworben. Wir sind, wie Paulus es einmal im Epheserbrief schreibt, Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist die Kraftquelle, aus der viele derer schöpfen, die wir in unserem Täufergedenken, an die wir in unserem Täufergedenken erinnern. Hier noch einige Namen aus dem Themenheft Gewagt Hoffnung leben. Jakob Hutter. Ich glaube, du musst eine vor. Jakob Hutter. Geboren etwa um 1500, am 25. Februar 1536 in Innsbruck auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Der Autor des Artikels, Jesse Hofer, ist selbst Hutterer und schreibt unter der Überschrift Jakob Hutter, Apostel der Hoffnung und Gerechtigkeit. Apostel der Hoffnung und Gerechtigkeit. Er, Jakob Hutter, fordert uns auf, unsere Hoffnung auf den Gott der Gerechtigkeit zu setzen, der uns aus unserem Status Quo-Dasein herausruft, damit wir geduldig und hoffnungsvoll für eine Gesellschaft arbeiten, die von Liebe und Frieden geprägt ist. Ursula Joost, das nächste Bild. Wir haben kein Bild von ihr, sondern nur eine Schrift, in der ihre prophetischen Visionen aufbewahrt werden. Ursula Joost, eine Prophetin im Kreis der Straßburger Täufer. Die Kirchengeschichterin Professor Dr. Andrea Hofmann zieht am Ende ihres Artikels das Resümee: Ursula Joost lebte in der Reformationszeit am Rand der Bevölkerung und wagte doch den Schritt in die Öffentlichkeit. In der Straßburger Täufergemeinde fand sie ihre geistige Heimat. Ihre Visionen sind von der Hoffnung geprägt, dass Gott sozialen und gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten ein Ende machen wird. Mit Albertine Assor, das nächste Bild, der Gründerin des Albertinen-Diakoniewerks in Hamburg, kommen wir in eine uns nähere Vergangenheit hinein. Albertine Assor, die Baptisten, hoffe ich, kennen diesen Namen und wissen, was sich damit verbindet. Zwei Namen möchte ich heute neben ihr nennen. Peter Dienel, das nächste Bild, den ich selbst noch kennengelernt habe und der die Planungszellen erfunden hat. Ein Bürgerbeteiligungsverfahren, das heute immer wieder in politischen Entscheidungsverfahren eingesetzt wird. Zuletzt habe ich, es wird heute unter anderen Titeln geführt, einen Bürgerrat wahrgenommen, den die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas eingesetzt hat zum Thema Ernährung. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Es wurde in den Nachrichten berichtet, ein Bürgerrat zum Thema Ernährung. Peter Dienel, dem es um die Mitbestimmung, um das Priestertum aller Gläubigen im politischen Bereich ging, hat dahin seine ganze Kraft gesetzt als Professor der Theologie und der Soziologie. Schließlich noch der Name des deutsch-amerikanischen Baptistenpastors Walter Rauschenbusch. Rauschenbuschs Traum von der gerechten Gesellschaft. Professor Dr. Ralf Schievers zieht in seinem Artikel das Resümee: Rauschenbuschs Traum von einer gerechten, bürgerlich friedvollen Gesellschaft und seine theologische Forderung, dass die Christenheit immer wieder ihren Beitrag dazu leisten muss, ein gerechtes Miteinander in der Gesellschaft zu verwirklichen, bleiben bis heute wirksam. Welches Gewicht, welche Bedeutung hat die Hoffnung auf das ewige Leben heute für mich und auch heute für dich? Ist sie die Kraftquelle, aus der wir schöpfen, um in unserem Alltag mit ganzer Kraft und ganzem Herzen Christus nachzufolgen? Mir geht es zumindest seit meiner Querschnittslähmung so, dass ich in der Hoffnung auf das Reich Gottes Trost erfahre. Ich werde wieder einmal gehen können. Keine Krankheit, kein Leid, kein Geschrei wird mehr sein. Ich werde wieder gehen können. Das ist die Hoffnung, aus der ich an jedem Tag Kraft schöpfe, um diesen einen Tag, das Heute, aus der Hand meines Herrn zu nehmen und in seiner Nachfolge zu gestalten. Aus meiner Beschäftigung mit dem Jahresthema 2024 gewagt, Hoffnung leben, ist ein Lied entstanden, mit dem ich die heutige Predigt beenden will. Der Text ist von mir, die Melodie ist ein traditioneller Gospel, The Gospel Train is Coming. Und gesungen wird das Lied von Jan Priemke und Maren Thielka. Die erste Strophe heißt: Wir haben eine Hoffnung, die Mut zum Leben gibt. Sie ist in Gott gegründet, der uns unfassbar liebt. Und dann kommt an unterschiedlichen Stellen in diesem Lied der Refrain: Es ist schön, ich muss staunen, es ist schön, ich muss singen, es ist schön, ich muss jauchzen, dass du selbst einst unter uns lebst. Und schließlich die neunte und letzte Strophe, ich habe es nicht auf 15 Strophen wie Paul Gerhardt geschafft, die neunte und letzte Strophe: So wollen wir gemeinsam den Weg der Hoffnung gehen. Wir werden dich als Friedensfürst in deinem Glanze sehen. Dazu schenke uns, Christus, das Herz und fülle es jeden Tag neu mit der Hoffnung auf sein ewiges Friedensreich. Amen. Wir hören das Lied: Wir haben eine Hoffnung.
Inspiriert durch das fünfte Jahresthema Gewagt, Hoffnung leben und den Bibeltext aus der Offenbarung, der diesem Thema den Impuls gab, ist dieser Liedtext entstanden. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und Gott wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Offenbarung 21, Vers 1, 3 und 4. Für die Täuferbewegung hieß und heißt Hoffnung leben, sich angesichts der Zukunft Gottes nicht mit dem Bestehenden abzufinden. Es gilt, Machtstrukturen und Abhängigkeiten zu erkennen und sich für eine gerechte Gemeinschaft der Menschen einzusetzen, die von Frieden und Liebe geprägt ist.
Es ist schön, ich muss staunen, es ist schön, ich muss singen, es ist schön, ich muss jauchzen, dass du selbst eins unter uns lebst. Wir haben eine Hoffnung, die Mut zum Leben gibt. Sie ist in Gott gegründet, der uns unfassbar liebt. Es ist schön, ich muss staunen, es ist schön, ich muss singen, es ist schön, ich muss jauchzen, dass du selbst eins unter uns lebst.
Wenn Jesus sichtbar da ist, als Herr des Friedensreichs, hat Unrecht keinen Platz mehr, das Recht gewinnt zeitgleich.
Es ist schön, ich muss staunen, es ist schön, ich muss singen, es ist schön, ich muss jauchzen, dass du selbst eins unter uns lebst. Kein Tod und kein Geschrei mehr, kein Hass und auch kein Krieg. Dein Friede wächst umfassend, weil Liebe Krieg besiegt.
Kein Schmerz und keine Krankheit, kein Zerbruch und auch kein Leid. Gott wird die Tränen trocknen in seiner Ewigkeit.
Es ist schön, ich muss staunen, es ist schön. Ich muss singen, es ist schön. Ich muss jauchzen, dass du selbst eins unter uns lebst.
Auf dein Reich Herr zu hoffen, das hilft uns aufzustehen. Und heute, wo es nötig ist, den Weg der Liebe gehen.
Das Unrecht zu benennen, für Wahrheit einzustehen. Gemeinschaft zu gestalten, die Not des Nächsten sehen.
Herr, lass uns von dir lernen, dem Nächsten nah zu sein, uns nicht von ihm abwenden, weil unser Herz erstein.
Es ist schön, ich muss staunen, es ist schön, ich muss singen, es ist schön, ich muss jauchzen, dass du selbst eins unter uns lebst. Herr, hilf uns deshalb tragen das Kreuz in unserer Zeit, zünd uns dein Licht der Hoffnung an, selbst in dem größten Leid. So wollen wir gemeinsam den Weg der Hoffnung gehen.
Wir werden dich als Friedensfürst
in deinem Glanz sehen. Es ist schön, ich muss staunen, es ist schön. Ich muss singen, es ist schön. Ich muss jauchzen, dass du selbst eins unter uns lebst. Es ist schön, ich muss staunen, es ist schön. Ich muss singen, es ist schön. Ich muss jauchzen, dass du selbst eins unter uns lebst.